Ihr hört die Nama One Contime, euer Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Heute der Auftakt zu Staffel 4, The Final CP, Conventions und der Zahn der Zeit. Mit euren Lieblingshosts Fipi und Endo. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, liebe Zuhörende, und heiße euch endlich mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, eurem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Es ist lange her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das ist natürlich mal wieder nicht freiwillig passiert, denn das Real Life hat mal wieder sein Äußerstes getan, um eine neue Contime-Folge zu verhindern. Ich will euch aber nicht wieder die Ohren vollheulen. Falls ihr das wollt, könnt ihr in quasi jede Folge der letzten zwei Jahre reinhören, sondern euch lieber heiß machen darauf, dass wir uns nun offiziell in der vierten Staffel befinden. Und pünktlich zum Anstoß habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine engelsgleiche Stimme hinters Mikrofon zu locken, die ihr mit Sicherheit alle schon schmerzlich vermisst hat. Und zwar Fipi. Hallo Fipi.
Hallo Endo. Schön, wie immer, dabei zu sein.
Ja, auch schön, dich dabei zu haben. Bevor es losgeht, gibt es natürlich wie immer den Hinweis, dass der Nana One, die Nana One Contime, ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime-Podcast ist. Da reden wir über jeden einzelnen Anime-Neustart der aktuellen Season, geben da unsere wunderbare Fachmeinung dazu. Und falls ihr sagt, boah, jeden Anime-Neustart der Season gucken, da hätte ich auch Bock drauf, dann schaut doch mal Donnerstag 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream vorbei. Da findet ihr nämlich den Stream, in dem wir den Podcast aufnehmen, die Anime mit euch schauen, reacten. Es gibt super viel Bonus-Content. Und wenn ihr sagt, boah, ich bin eher so der Nostalgie-Typ, dann ist Sonntag 20 Uhr eure Zeit, denn da startet der Nana One Retro-Stream, wo alle Scheuße aus den 90ern geschaut wird. Da gibt es natürlich noch einige Hidden Gems, die ihr ganz bestimmt nicht auf dem Radar habt, deswegen Nana One Season-Stream, Nana One Retro-Stream oder einfach der Nana One Anime-Podcast. Das ist großer Spaß für Jung und Alt. Das kann auch Fipi bestätigen, denn die ist Jung und Alt gleichermaßen.
Die genauen Ergebnisse meines zahlentechnischen Auswertens meines Alters kennt nur der liebe Gott, wahrscheinlich.
Sehr gut. Bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir noch quasi wie damals in der Schule Organisatorisches zu klären. Wie in jeder Staffel gibt es auch in Nummer 4 ein paar kleine und große Änderungen. Die erste ist, dass ich mich dazu entschieden habe, das News-Segment rauszuschmeißen. Ich war damals so ein bisschen so der Prophet des News-Segments. Ich habe das so in jeden unserer Podcasts irgendwie reingebracht und auch in jedem unserer Podcasts festgestellt, dass das irgendwie nicht so viel Sinn macht, weil das Medium-Podcast ist halt einfach kein News-Medium. Es ging mir, to be honest, aber auch immer so ein bisschen mehr um das Besprechen der News. Aber auch da, ja gut, im Anime-Podcast haben wir jetzt ja immer unser Topic of the Week. Das macht ja dann noch einigermaßen Sinn. Das sind ja auch manchmal Sachen mit aktuellem Bezug. Aber die Contime ist ja nun mal jetzt ein Diskussionspodcast. Und wenn wir dann die Diskussion vor der Diskussion haben, das ist halt irgendwie blöd. Deswegen, was Aktualität angeht, da seid ihr alle sowieso schon viel, viel weiter als wir. Durch Instagram, TikTok und Co. habt ihr eh alle Informationen immer sofort parat. Schaut gerne auch mal auf dem Nana One Contime Instagram vorbei. @NanaOneContime ist da der Handle. Da werden wir nämlich auch immer wieder in unserer Story News reposten. Da habt ihr dann quasi so gesammelt an einer Stelle den Überblick, falls ihr nicht 1000 verschiedenen Con-Accounts folgen wollt. Aber im Podcast wird es jetzt eben keine News mehr geben. Ja, die zweite Neuerung ist, dass wir ein inhaltlich völlig freier Talk-Podcast werden. Das heißt, wir verabschieden uns endgültig von der Orientierung an konkreten Cons und sprechen wirklich komplett frei über Themen aus allen Ecken und Enden der Con-Welt. Das kann natürlich auch sehr, sehr gerne mal wieder was mit aktuellem Bezug sein. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, die Dokumi brennt, dann macht es Sinn, über Brandschutz auf Conventions zu reden.
Brandschutzzertifikat B1 müsste das dann übrigens sein.
Ah, guck mal, dann weiß ich ja schon, wen ich als Gast einladen kann, der sich damit auskennt. Deswegen, also wir werden uns jetzt völlig frei irgendwelchen Themen widmen, auch wie gesagt immer wieder gerne aktuelle Dinge mit einfließen lassen, aber wir werden uns nicht mehr sklavisch an irgendwelchen Headliner-Cons halten, weil uns das einfach viel, viel mehr Freiheit bei der Gestaltung der Themen erlaubt. Außerdem mache ich nun das, was in den letzten Jahren immer schiefgelaufen ist, und zwar Ankündigungen. Die Contime soll von nun an wirklich wieder straight jeden Monat erscheinen. Und als kleine Wiedergutmachung für die lange Pause gibt es im April direkt 2 neue Ausgaben für euch. Wir haben schon eine ganze Menge vorbereitet und ich glaube, da warten einige richtig spannende Themen auf uns. Mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Meistens, wenn ich das sage, klappt es nicht. Aber wir sind guter Dinge, dass wir ein tolles Contime-Jahr verbringen werden, dass da eine tolle neue Staffel vor euch liegt. Also schaut immer mal wieder im Podcast-Feed vorbei. Abonniert am besten den TikTok-Account, damit ihr nichts verpasst, weil da wird es jetzt wieder richtig rund gehen und da habt ihr einiges auf den Ohren, wenn ihr an euren Cosplays craftet oder auf AliExpress das neueste Cosplay bestellt oder auf dem Weg zu einer Con seid oder auf dem Heimweg von einer Con seid oder auf dem Weg zum Burger King nach der Con seid. Und damit wir keine Schleichwerbung machen, müssen wir ein Konkurrenzprodukt nennen, wenn ihr auf dem Weg zu McDonald's nach der Con seid. Ja, da habt ihr dann vielen guten Contime-Stuff. Die dritte Änderung ist eine ziemlich große Änderung, die mir zu kommunizieren wirklich nicht leicht fällt. Von daher drücke ich mich mal geschickt vor der Aufgabe und lasse dir, Phoebe, den Vortritt.
Ja, im Grunde genommen hat es Endo ja gerade eben schon kurz so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe entschieden, mich auf etwas zu konzentrieren, was ich noch viel, viel besser kann, als hinter einem Mikrofon zu sitzen. Und das ist, die Strippen im Hintergrund zu ziehen. Genau, ich möchte mich vom Mikrofon der Contime zurückziehen und verabschiede mich mit dieser Folge in den Hintergrund. Das heißt natürlich nicht, dass ich nie wieder mein süßes Stimmlein für euch erklingen lasse, sondern dass ich ab und zu vielleicht als Gast dabei bin und ansonsten Endo tatkräftig in der Planung unterstütze und ja, wie gesagt, aus dem Hintergrund heraus agiere. Nicht ganz so untergründig wie die RAF, aber doch so ähnlich.
Genau. Ja, ich denke, es ist wichtig an der Stelle zu betonen, wir haben uns immer noch unfassbar dolle lieb und es ist wirklich eine rein, ja, eine Entscheidung, die ihr vielleicht im Laufe der Folge auch nachvollziehen werdet, weil uns das gleich das Kickoff zu unserem heutigen Thema gibt. Also es ist jetzt kein Streit oder dass wir uns zerstritten haben oder dass wir künstlerische Differenzen gehabt
auch,
hätten
nur
oder
noch
so.
Mal, ich komme ja aus der Richtung, das ist keine PR-Entscheidung oder sowas, dass wir jetzt hier noch so ein Disclaimer reinpacken. Das ist wirklich meine persönliche Entscheidung, dass ich glaube, dass meine Stärken einfach woanders liegen und
Genau, das ist kein Promo-Move. Wir werden jetzt nicht in einem Monat als Phoebe Blume und Endo Bang unser Comeback machen mit einem neuen Album unter Klarnamen, sondern nein. Nein, und es ist auch ganz wichtig zu betonen, dass du ja weiterhin involviert bleibst, dass du ganz viel Redaktionelles mit mir machst, ganz viel Themen besprichst, Moderationskarten, alles, was wir so in Vorbereitung zu so einer Folge läuft. Und das ist auch da, wo Phoebe wirklich immer absolut geglänzt ist und wo ich auch echt froh bin, dass ich weiterhin ihre Expertise habe. Ja, und ansonsten, ja. Ja, man kann ja auch notfalls auf deinem Instagram-Kanal vorbeischauen, wo du ja alle Jubeljahre mal etwas hochlädst. Also bist du ja immer noch ein bisschen greifbar für die Leute. Und man sieht dich auf Cons und du bist nicht aus der Welt, definitiv nicht. Und bist ja auch, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, immer noch ein Teil der Contime.
Auf jeden Fall. Ja, wer mich finden will, wird mich finden. Ich mach's euch nicht leicht, aber gebt euch ein bisschen Mühe.
Ja. Aber erzähl doch mal, was sind die konkreten Gründe, warum du dich dazu entschieden hast, dich in den Hintergrund zu verziehen?
Ja, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ich habe gerade während der Gespräche der Contimes immer mal wieder gemerkt, dass viele unserer Gäste und Gästinnen Cons viel positiver wahrnehmen als ich. Und wenn man konstant von Leuten umgeben ist, die ganz begeistert sind und die so voller Liebe und Leidenschaft dafür und darüber sprechen, kommt man, wenn man das vielleicht nicht ganz so sieht, irgendwann ins Grübeln und denkt sich, ja, warum sehe ich das eigentlich nicht so? Was mache ich da eigentlich und hänge ich da überhaupt noch dran oder nehme ich das ganz anders wahr? Und da habe ich eben gemerkt, ich glaube, so viel Positives über Anime-Cons kann ich eben im Moment gar nicht erzählen. Und weil ich aber finde, dass unsere Welt von negativen Nachrichten und schlimmen Dingen, die überall auf der Welt passieren und alle Leute immer nur über Krisen reden, muss ich doch nicht auch noch so eine Negative Nancy sein und auch noch unser schönes Hobby irgendwie dauernd kritisieren und vielleicht auch eine ganze Menge des Teufels Advokaten spielen und auf jeden Fall mich selber auch mit noch mehr Negativität umgeben, als uns eh schon alle umgibt.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr verständlich. Und also ich habe es immer genossen, dass du auch mal kritische Meinungen mit reingeworfen hast. Kannst du ja aber immer noch trotzdem, da du ja im Vornherein auch bei den redaktionellen Teilen involviert bist, da kannst du ja dann immer noch Impulse reinwerfen, die das dann auch später in die Talkgespräche schaffen. Aber was ich mich frage an der Stelle, hast du denn wirklich keine Liebe und Leidenschaft mehr für das Hobby übrig?
Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie du das Hobby definierst. Also ich glaube, für mich ist ganz klar, dass ich irgendwas Kreatives immer machen werde. Und also Cosplay zum Beispiel ist ja auch nicht das Thema, dem ich abschwöre. Und ich gehe ja auch weiter auf Cons. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, für mich hat sich so ein bisschen mein Fokus verlagert. Vielleicht sind Cons gar nicht mehr so sehr, ja, ich weiß gar nicht so richtig, gar nicht so sehr das, was ich eigentlich will, sondern so das Drumherum, so das Erlebnis davon ist vielleicht viel mehr das, was mich reizt mittlerweile. Aber ich bin nicht mehr so auf der Suche nach, keine Ahnung, einem Workshop, der mir vielleicht gar nicht so viel beibringen kann, weil den hätte ich gebraucht, als ich Anfänger war, aber ich bin kein Anfänger mehr. Oder es gibt so viele Sachen, die ich schon tausendmal gesehen habe, die mich gar nicht mehr so zum Funkeln bringen, wie sie mich gebracht haben, als ich mit 20 das erste Mal auf einer Con war, oder ein bisschen jünger war ich da noch, aber als ich früher auf jeden Fall Dinge zum ersten Mal wahrgenommen habe, mittlerweile ist das so ein bisschen normaler geworden und ich glaube, da muss ich mir gerade so ein bisschen meinen Weg zurückerkämpfen, dass meinen Spaß darin zu finden, aber mein Spaß ist eben gar nicht mehr so sehr die Con selber, sondern das, was darum, da drumherum passiert und dieser kleine Alltagseskapismus, den ich mir schaffe, aber das ist natürlich auch eine sehr private, persönliche Sache und da kann ich gar nicht so gut irgendwie im Rahmen von, ja, dem Rahmenprogramm von der Con reden zum Beispiel.
Also würdest du sagen, es ist jetzt nicht mehr die Veranstaltung selber, sondern was du dir persönlich daraus machst? Also mir ist ja schon aufgefallen, als jemand, der dich gut kennt und der auch mit dir auch schon auf einigen Cons warst, dass du wirklich sehr, sehr wenig Con-Programm mitnimmst, wenn du auf einer Con bist. Also du besuchst ja eigentlich fast keine Panel oder Konzerte oder sonst irgendwas, sondern zum Beispiel in Wiesbaden bist du ja den größten Teil des Tages
ich damit beschäftigt. Ich liebe die Bimmelbahn. Die Bimmelbahn, genau. Ist einfach das Beste. Fahrt unbedingt Bimmelbahn.
Genau, Bimmelbahn fahren und Appleboy trinken und in der Stadt Fotos machen. Und da verbringst du ja eigentlich gar nicht so unfassbar viel Zeit auf der Konichi selber.
Das, ja, tatsächlich ja. Also es gibt natürlich die Programmpunkte gerade auf der Konichi, die ich mir einfach gerne ansehe, um die ich dann auch das restliche Programm drumherum baue. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mir die Artist Alley viel mehr Spaß macht, wenn ich ein bisschen ein Sitzen habe.
Ein Kamillentee. Ein Kamillentee,
natürlich, ne? Natürlich. Wenn ich mir vorher ein gutes Kamillenteechen eingeschenkt habe und dann so in den letzten Sonnenstrahlen des Tages die Artist Alley erkunde. Und
das muss ich dieses Jahr auch mal probieren. Wir müssen zusammen Kamillentee trinken, bevor wir in die Artist Alley gehen dieses Jahr.
Spar vorher ein bisschen, weil du findest plötzlich alles wirklich super toll und kaufst eine Menge Sachen, die du vielleicht eigentlich nicht gekauft hättest, wie du dann im Nachhinein feststellst. Die magische Wirkung von Kamillentee. Aber es ist für mich viel entspannter, zum Beispiel dann durch eine leere Con zu gehen oder durch eine viel leerere Con zu gehen und mir die Sachen dann eben so ein bisschen zeitlich versetzt anzugucken, als mich durchs große Gedränge zu schieben. Und für mich geht es eben ganz viel so um die Dinge, die ich nebenbei erlebe. Also zum Beispiel kaufe ich ja seit Jahren keine Dokumi-Tickets mehr. Und für mich war das schönste Con-Erlebnis von der letzten Dokumi, wie ich mit irgendwelchen Mädchen unter einem Regenschirm stand und durch den Monsun gesungen habe. Und das hat ja jetzt mit der eigentlichen Con gar nicht so viel zu tun.
Ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Also ich würde sogar sagen, meine Meinung bewegt sich vor allen Dingen so in den letzten Jahren, auch seit ich diesen Podcast gestartet habe, Anfang 2023, würde ich sagen, bewegt sich meine Meinung oder mein Inneres auch so ein bisschen in deine Richtung und in dem, was du so empfindest. Ich würde sagen, ich bin noch nicht so ganz an dem Punkt und ich würde sagen, ich habe immer noch eine ganze Menge Leidenschaft für die Veranstaltung selber und für das Programm und für die Stände und auch für die Menschen dort und für alles drumherum. Habe ich immer noch eine Menge Leidenschaft übrig, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe das zum Beispiel schon beschrieben mit Bezug auf die Animagic. Als ich das erste Mal 2019 auf der Animagic war, fand ich alles da unfassbar überwältigend und aufregend. Da war plötzlich ein echter Anime-Regisseur, einfach der Typ, der Elfenlied inszeniert hat, war da wirklich in Real Life auf dieser Bühne und hat da geredet und und The Promised Neverland, Mamoru Kanbe übrigens. Da dachte ich mir so, holy shit. Und dann war da ein echter Animator und abends hat eine echte japanische Sängerin ein Konzert gegeben. Wie in Tokio. So, hast du da in dieser Halle gestanden und das ReZero Opening mitgesungen und das ist so unfassbar krass und so. Und ich würde sagen, das hat sich über die Jahre krass abgenutzt, weil es ja auch so ist und vielleicht ist das eine ähnliche Erfahrung, die du mit anderen Sachen auf Cons hattest. Dass irgendwann ja quasi du so hinter die glitzernde Fassade schaust und siehst, dass es nur ein kleiner Pappaufsteller ist. So, bei mir ist das zum Beispiel, dass auf der Animagic die meisten Panels von diesen Industriepersonen, also klar, es ist immer noch super cool, die mal zu sehen, aber die meisten Panels sind im Grunde einfach nur Marketingaktionen. Also die sitzen da einfach nur vorne und erzählen, oh ja, die Produktion dieses Anime hat so unglaublich viel Spaß gemacht und alle, die daran beteiligt waren, waren unglaublich talentiert und der Autor der Vorlage ist talentiert.
Die wollten gar nicht nach Hause gehen, die wollten die ganze Nacht durcharbeiten, weil sie so begeistert davon waren.
Das hat ja tatsächlich der MAPPA-Producer letztes Jahr erzählt, der gesagt hat, oh, beim Studio MAPPA, da sind alle so leidenschaftlich, dass sie überhaupt nicht nach Hause gehen, weil sie ihren Beruf so sehr lieben. Aber es ist wirklich so, dass du eigentlich kaum interessante Infos aus diesem Panel bekommst. Also, dass kaum wirklich über irgendwelche konkreten Entscheidungen in Szenen die Sache auf diese und jene Weise zu adaptieren geredet wird oder warum man die und jene Technik benutzt hat oder auch nicht benutzt hat oder diese und jene Teil der Vorlage ausgelassen hat oder wie der Entstehungsprozess, der kreative Entstehungsprozess der Designs war oder halt so wirklich interessante Sachen, die einen so als Fan interessieren, sondern es wird eigentlich immer nur darüber geredet, oh, es ist alles so toll und alle hatten so viel Spaß und alles ist großartig und oh. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil es sind wirklich Dauerwerbesendungen, bei denen halt der Regisseur daneben sitzt.
Und ich glaube, das ist so ein ähnliches Phänomen irgendwie, dass sich das so ein bisschen entzaubert oder man, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen die rosarote Brille ablegt und irgendwie wird alles so ein bisschen normaler, geerdeter, wenn man das jetzt zum 5. oder 10. Mal sieht und nicht zum allerersten Mal.
Voll. Voll. Kann ich mich total anschließen. Also genauso geht es mir mit diesen Panels. So. Also kommt natürlich immer auf die Person an. Ne? Ich habe ja letztes Jahr zum Beispiel einen Herzkasper beinahe bekommen, weil ich Tatsuya Ishihara von Kyoto Animation gegenüber gestanden habe und kurz mit ihm geredet habe, der Clannad inszeniert hat, was ja ein Anime war, der mein Leben verändert hat damals, als ich den als junger Teenager gesehen habe und dem Typen plötzlich gegenüberzustehen. Natürlich ist das unfassbar geil, egal was der erzählt, der könnte mir auch das Telefonbuch vorlesen, das Japanische und ich wäre komplett begeistert. Oder auch so Leute zu haben, wie zum Beispiel 2019 gab es ja Sayuri, Rest in Peace an der Stelle, oder Yuki Kajiura war ein Jahr da und hat Klavier gespielt und der mal beim Klavierspielen zuzuhören war unfassbar großartig. Natürlich gibt's das immer noch, aber ich würde schon sagen, einfach so die Tatsache, hey, da sind Japaner, das nutzt sich natürlich dann sehr, sehr schnell ab, wenn man schon mehrmals auf der Animagic war. Und dann steht und fällt es eben auch mit den Acts und zum Beispiel vorletztes Jahr gab's zum Beispiel kaum Acts, die mich irgendwie gereizt haben. Und da waren die Panels dann halt auch einfach nur langweilige Dauerwerbesendungen. Und da hatte ich dann im Grunde genau das, was du beschreibst, dass das Schöne dann eher war, aus meinem ehemaligen Fansub-Dunstkreis kommen immer unglaublich viele Leute zu Animagic. Die alle mal wiederzugehen und das Essen gehen am ersten Abend abends im Hotelzimmer super scharfe Takis probieren und so weiter. Und so Meme-Momente, die man dann hatte, das waren so die schönsten Momente und nicht unbedingt das, was explizit die Con geboten hat.
Absolut. Und das ist ja, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Das heißt ja nicht, dass nicht ich auch als eher Fandom-orientierte Person, das heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwann mal in einem Fandom bin, wo ich ein super Community-Erlebnis dann auch mache und irgendwie total gut reinkomme und dann mir, keine Ahnung, das Theaterstück dazu angucke und voll begeistert bin oder so, weil das kommt, finde ich, noch dazu irgendwie. Wenn das jetzt der Gast ist, der einen voll begeistert, das Fandom, das einen voll begeistert, dann nimmt einen das ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit, als wenn man ja so ein bisschen mitschwimmt.
Total. Da würde ich auch gerne so auf einen der beiden großen Gründe kommen, warum ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl habe, von Cons ein kleines bisschen wegzurücken. Oder von der Community, wenn es gestattet ist.
Du meinst, dass du alt wirst?
Nein, nicht unbedingt das, sondern wirklich das Thema Fandoms. Ah, okay. Ich finde, es steht und fällt total mit den Fandoms. Wenn ich an die beiden besten Jahre denke, die ich in der Cosplay- und Convention-Community verbracht habe, dann sind das 2019 und 2023. Und das liegt daran, dass 2019 Fate total im Hype war. Das war ja eine Zeit, die wir auch sehr geteilt haben. Und 2023 war Oshinoko total im Hype, was ja auch einer meiner absoluten Lieblingsanime und Manga ist. Aber in den letzten Jahren hat sich das alles so, also finde ich ehrlich gesagt so die Community-Hypes eher uninteressant. Ich stelle zum Beispiel fest, das ist ja von Anfang an ein riesen Kritikpunkt von mir gewesen und ich werde auf diesem Hügel sterben, dass es in der Anime-Convention-Community immer öfter oder mittlerweile fast nur noch Hypes gibt, die keine Anime sind. Ne, das war erst Haspin Hotel, dann war es K-Pop Demon Hunters, aber wann hatten wir das letzte Mal, das letzte Mal war, glaube ich, Frieren ein Hype, der tatsächlich ein Anime war. Aber sonst haben wir immer wieder, gerade die letzten Jahre, immer mehr Hypes, die überhaupt nicht aus Anime stammen. Und damit kann ich mich halt nicht identifizieren, denn ich bin halt Anime-Fan. Ich finde dieses spezifische Medium und diese Machart von Medien und die Art und Weise, wie Anime Geschichten erzählt und die Themen, die dieses Medium sich zur Brust nimmt und so weiter. Und die Art und Weise, wie es sich diese Themen zur Brust nimmt, das finde ich interessant. Und ich will keine US-Cartoons schauen. Es mag sein, dass Haspin Hotel und K-Pop Demon Hunters total tolle Dinge sind für diejenigen, die das feiern. Aber allein schon der Style, allein schon das Visuelle, allein schon die Thematiken sind einfach Dinge, die ich nicht interessant finde. Und ich kann da nicht diesen Trend mitschwimmen. Und ich bin damals in diese Szene gekommen, weil es die Anime-Szene war und ich da Gleichgesinnte gefunden habe, die dieses Medium toll finden. Aber wenn wir jetzt plötzlich den Scope erweitern und uns ganz anderen Medien zuwenden, dann kann ich mich damit halt entsprechend nicht mehr identifizieren. Das mag für einige engstirnig und verbohrt wirken, aber es ist einfach so. Es ist ja nicht so, als hätte ich diesen Medien keine Chance gegeben. Aber es wird ja einen Grund geben, wieso ich jetzt heute kein riesiger Cartoon- oder Filmfan bin, sondern warum ich halt Anime-Fan geworden bin. Und das mein Ding ist.
Ich glaube, ich sehe das zum Beispiel nicht so streng wie du. Merk aber einfach auch, also ich glaube, ich werde alt und hatte, glaube ich, schon immer ein großes Problem damit, in Sachen reinzukommen, die populär sind. Wenn ich da schon drin war und die dann zufällig zeitgleich irgendwie gerade einen Hype erleben, ja, dann ist das für mich was ganz anderes, als wenn der Hype schon da ist und ich dann mich mit diesem Hype anstecken muss oder soll. Da habe ich leider Schwierigkeiten mit irgendwie. Vielleicht, weil ich schon immer ein bisschen not like the other girls war, dass ich mich da einfach, so ein bisschen länger brauche, um warm zu werden mit manchen Sachen. Und ich habe aber auch das Gefühl, Hypes sind einfach sehr, sehr schnelllebig. Wenn du das nicht im entsprechenden Jahr mitnimmst, sondern im Jahr danach, dann ist der halt einfach schon vorbei. Dann ist da halt einfach keiner mehr von übrig. Und schon hast du wieder nicht die tolle Community-Erfahrung, die du eigentlich suchst vielleicht auch.
Absolut. Und so eine Community-Erfahrung ist ja so, so, so wertvoll. Also ich merke, du hast ja allein schon gar keine Anknüpfungspunkte zu anderen Con-Besuchern. Ne? Du sprichst niemanden an. Weil wenn da irgendwie K-Pop Demon Hunter Girl XY ist, so natürlich spreche ich die nicht an. So, weil, also das Ding ist, die Leute von früher, die sind ja nicht weg. So die Fate-Fans von 2019 und so, die sind ja nicht weg. Du zum Beispiel, du bist ja nicht weg und du könntest dich auf einer Con immer noch über Fate unterhalten. Trotzdem cosplayst du Fate nicht mehr. Und wenn ich dich jetzt mit einem Black Butler Cosplay sehe und ich dich nicht kennen würde, dann würde ich mir natürlich nicht denken, spreche ich mal diese, ich kenne keine Namen. Spreche ich mal diese random Dorfbewohnerin aus dem fünften Arc, aus der fünften Staffel an, die aus irgendeinem Anime ist, den ich vielleicht sogar gar nicht kenne, weil eventuell verbirgt sich dahinter ja jemand, der vor 5 Jahren mal extrem leidenschaftlicher Fate-Fan war.
Nein, natürlich nicht, weil das Kostüm, also beim Cosplay zum Beispiel, ist das Kostüm, das du trägst, oder auch ein T-Shirt, ob du jetzt ein Band-Shirt trägst oder ein Anime-Shirt, das ist ja immer ein Zeichen davon, was du magst. Du schreibst dir ja so ein bisschen auf die Stirn, hey, lass uns doch über das Thema, das ich gerade anhabe, reden. Auch wenn du, also so nehme ich das zumindest wahr, auch wenn jemand einen Schlüsselanhänger am Rucksack, also einen Rucksackanhänger oder so hat, dann denke ich ja schon, dass das was ist, wofür die Person leidenschaftlich ist, wo die dann vielleicht auch drüber reden möchte. Wenn ich also jemanden sehe, der einen Anhänger oder einen Aufnäher oder irgendwas hat von irgendwas, was ich mag, dann bin ich ja bereit, mit dem mich über diese Sache zu unterhalten, weil wir haben ja automatisch eine Gemeinsamkeit irgendwie.
Ja, eben. Und das Ding ist halt, dass Conventions, das ist ja im Grunde, Conventions sind ja Fantreffen, so. Die existieren ja im Grunde, um Gleichgesinnte zu treffen. Aber mittlerweile hat sich halt der Scope der Community so weit, da haben wir im Anime-Podcast schon ganz oft drüber geredet, der hat so oft sich so geweitet, dass du eigentlich kaum noch einen Common Ground hast von, wir sind beide auf dieser Convention. Früher war das so, dass als Anime-Fan.
Man hatte so einen Kanon, ne? Jeder genau, hat das gesehen.
Genau, du konntest voraussetzen, dass fast alle Steins Gate gesehen haben und Madoka und Fate Zero und Fullmetal Alchemist und Elfenlied oder und Mirai Nikki und so weiter. Und alle waren auch so, hatten auch so ein gewisses Nerd-Level, weil du allein schon nerdy sein musstest, um dir Sachen auf Japanisch mit Untertiteln anzugucken.
Um da erst mal überhaupt nicht gängig war.
Genau, und deswegen waren das schon gewisse Nerdies. Aber du hast mittlerweile auf Conventions auch zum Beispiel Leute, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber Leute, mit denen ich nicht so viel anfangen kann, die vielleicht Haspin Hotel und K-Pop Demon Hunters und eine Folge Oshinoko gesehen haben. Und dann gehen die trotzdem auf eine Dokumi, weil das halt einfach so unglaublich Mainstream geworden ist mittlerweile. Aber mit denen könnte ich kein interessantes Gespräch führen, weil ich da gar keine Anknüpfungspunkte hätte. Und das ist so ein bisschen die, ja, ich will überhaupt gar nicht sagen, das Übel, weil es ist ja eigentlich kein Übel,
ist
aber
halt
so die Begleiterscheinung.
So, ja. Die Begleiterscheinung,
genau, die Begleiterscheinung
von Mainstream.
Genau, von der Mainstreamisierung, die wir da in der Anime, Manga und auch in der Cosplay- und Con-Szene erleben. Was aber dann eben auch dafür sorgt, dass wir eben eine Aufteilung in In-Depth-Menschen und in oberflächliche Menschen haben. Ich meine, das hast du ja auch so auf bei Videospielen zum Beispiel, auf einer Gamescom, da hast du sicherlich Leute, die mit dir über den neuesten Entwicklerskandal bei irgendeinem Indie-Spiel aus Finnland reden können. Aber du hast halt auch Leute, die sagen, ja, ich spiele ab und zu mal Call of Duty und FIFA.
Na klar, weil es halt einfach eine Mainstream-Veranstaltung geworden ist. Und das ist ja eigentlich was Tolles. Mehr Leute in einem Hobby bedeutet auch, dass mehr Geld für das Medium, das alles gestartet hat, da ist. Aber manchmal, das hat sich einfach doll verändert von der Zeit, in der wir angefangen haben, ohne darüber zu jammern. Aber ich glaube, da geht eben ein Thema für mich so ein bisschen ins andere über, und das ist tatsächlich die Altersproblematik. Problematik in Anführungszeichen. Aber jetzt als alte Hasen, die wir ja nun mal sind, können wir auch sagen, ja, damals war es irgendwie anders. Wir haben so diesen Wandel sehr bewusst mitbekommen, würde ich sagen. Und man merkt halt langsam, wir sind nicht mehr die junge Generation, die irgendwie über die Cons hüpft, sondern da ist eine Kohorte an Menschen, die fast eine bisschen andere Sprache spricht, die andere Medien nutzt und die einfach auch anders konsumiert. Und das ist einfach so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so, wie sich die jungen Erwachsenen gefühlt haben, als sich plötzlich alle Teenager-Mädchen nur noch für Emo-Jungs interessiert haben, wo sie auch dachten, was ist denn da jetzt los? So eine neue Jugendbewegung, das schnalle ich überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, genauso ist das für uns jetzt auch, wenn wir uns den neuesten TikTok-Trend angucken, der in der Halle getanzt wird, da denke ich auch nur so, hä? Aha, so?
Ja.
Na gut.
Total. Und ich finde, man kann da auch gar nicht so richtig Schritt halten. So. Also selbst wenn man der Jugend, also ich bin zum Beispiel, würde ich sagen, der Jugendkultur gegenüber sehr aufgeschlossen. Ich finde auch, es gibt einige super witzige, also zum Beispiel sage ich sehr oft gottlos. Das habe ich irgendwie übernommen. Deswegen, also ich will das gar nicht judgen, aber trotzdem, du kannst es nicht richtig fühlen ab einem gewissen Alter. Du kannst es beobachten und du kannst es auch ein Stück weit verstehen und einordnen.
Aber das bist halt nicht
six,
mehr
seven,
du.
Fipi, six,
ja, aber was
seven.
Bedeutet das denn? Erklär mir doch mal 6-7
ja,
jetzt.
Das ist der Witz, dass es nichts bedeutet. Verstehst du?
Nee.
Der Witz ist, dass die Pointe ist, dass es keine Pointe gibt. Nee, aber wie gesagt, du kannst
das
beschreiben,
du kannst
das nachvollziehen.
Du meinst, sowas wie The Game oder The Cake is a Lie.
Ja, aber The Cake is a Lie war ja ganz eindeutig eine Referenz.
Ja, okay, aber 6-7
aber
ist nicht
ist einfach,
eine Referenz.
Existiert in einem Vakuum. Nein, das existiert einfach. Und das ist der Witz. Nein, also wie gesagt, du kannst das vielleicht kennen und dich auskennen und das verstehen und das einordnen, aber du fühlst es nicht. Das bist nicht du, das ist nicht deine Generation. Und ich finde, ehrlich gesagt, jeder Versuch, da irgendwie sich reinzufinden, ist unauthentisch.
Ach, das ist unauthentisch
und funktioniert auch nicht.
Und da verrät man sich vielleicht auch ein bisschen selber mit. Oder stülpt sich
da. Ja, und
da,
will man
nee,
das
genau.
überhaupt?
Und ich finde, es ist ja auch okay. Und ne, das ist, da kommen wir direkt zum nächsten, finde ich irgendwie. Man hat ja irgendwann so seinen Kreis aufgebaut. Ich brauche ja jetzt, ich muss ja gar keine 19-Jährigen mehr in meinen Kreis holen, weil ich habe ja meinen Kreis aus Menschen, die irgendwie in einem gleichen Zeitraum reingekommen sind wie ich, die ähnlich denken, die dann eben doch wieder unseren Kanon kennen an Dingen, mit denen ich mich irgendwie wieder auf einem gemeinsamen Grund unterhalten kann.
Ich würde an der Stelle gern noch einmal ganz kurz beim Thema bleiben, weil da bei mir auch eine Entwicklung eingesetzt hat. Und zwar, dass dieser Altersunterschied einer der Gründe ist, warum ich kaum noch auf kleine Cons gehe. Ich bin ja früher unglaublich viel auf kleine Cons gegangen. Vor allem hier im Ruhrpott gibt es ja wirklich extrem viele Sachen. Da kannst du im Sommer, im Frühling und im Sommer fast jedes Wochenende auf irgendeine Con gehen. Und das habe ich ja auch eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gemacht, aber mache es mittlerweile eigentlich kaum noch, weil ich gemerkt habe, dass ich da aus, weil ich sagen würde, die Kernzielgruppe dieser kleinen Conventions sind so 14- bis 20-Jährige. Das kommt vielleicht daher, dass gerade diese Altersgruppe sich oft nicht, also oft noch nicht arbeitet. Das heißt, die haben am Wochenende auch die Energie, auf irgendwelchen Cons rumzuhüpfen. Ganz oft ist es ja auch so, dass die sich die großen Cons nicht leisten können und deswegen auf die kleineren Cons gehen. Das war zum Beispiel bei mir immer die Motivation, ne, zum Japan-Tag nach Düsseldorf zu fahren, hätte mich ganz schön viel Zugticket gekostet. Da hätte ich erstmal mir das Ticket kaufen müssen. Aber mit meinem Schülerticket bin ich zu Chizuru nach Dortmund gekommen. Deswegen bin ich immer zu Chizuru gegangen, weil ich da quasi komplett kostenlos hin konnte. Und das ist so die Kernzielgruppe. Und ich merke immer mehr, dass ich mit dieser Zielgruppe einfach nicht so viel anfangen kann. Und das ist, glaube ich, unfassbar normal. Die können mit mir, glaube ich, auch nichts anfangen, wenn die da den komischen 27-Jährigen sehen, der denen irgendwas von Elfenlied und Miraniki erzählt, während die sich davon unterhalten, ob Gojo jetzt krasser ist als Jiwo oder wie der heißt da der Typ aus Solo-Leveling.
Aber ich meine, du musst
wo ich dann wieder überhaupt nichts mit anfangen kann.
Auf der Ebene, ja, aber du kannst ja auch schon von einer ganz pragmatischen Ebene ausgehen irgendwie. Wenn du sagst, nee, meine Mama holt mich nachher ab, ich kann nicht noch mitgehen zum Eis essen, dann stehe ich daneben und denke so, hä, wovon redest du denn da? Was meinst du, deine Mama holt mich ab, holt dich ab?
Ja, klar.
Und da treffen ja einfach Lebensrealitäten aufeinander irgendwie. Wenn ich sage, puh, ich kann aber heute leider nicht mit Eis essen gehen, weil ich muss noch die Waschmaschine ausräumen, dann denken die ja auch, hä, was ist denn mit der los? Warum, was meint sie mit Waschmaschine? Also da...
Ja, oder auch von der ganzen Sprache. Also wenn du... Ich kann jetzt schlecht Jugendsprache nachahmen, aber du redest ja auch ganz anders. Wenn du da so dich so ausdrückst wie wir, dann, oh Gott, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Thomas Gottschalk, wenn er sich in irgendeiner Sendung so über die Jugend von heute auslässt. Nein, aber da knüpft man ja überhaupt, also die finden weird, wie wir reden und wir finden weird, wie die
six,
reden.
Seven.
Und, also 6-7 finde ich aber lustig. Nein, und ich habe auch das Gefühl, das ist aber etwas, also da würde mich sehr deine Einschätzung zu interessieren. Und zwar habe ich das Gefühl, dass sich auch so ein bisschen so im Mainstream und vor allen Dingen im jungen Mainstream der Szene eine Entwicklung eingesetzt hat, dass es immer weniger so um das Abfeiern der Fandoms geht und immer mehr um Selbstdarstellung. Und das will ich jetzt überhaupt, das hört sich so negativ an, ich will das gar nicht judgen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ich reingekommen bin 2013 in die Cosplay-Szene oder in die Convention-Szene, da ging es noch sehr um hey, wir tragen unsere Leidenschaft nach außen und wir feiern hier diesen Anime ab und dieses Medium, dieses Nischenmedium. Die Leute in der Schule gucken uns alle krumm an dafür, dass wir Manga lesen, aber hier auf dieser Convention feiern wir das heute mal und lassen das hochleben und auch drücken durch Cosplay natürlich auch aus, welche Serien oder Charaktere wir konkret lieben. Und ich habe den Eindruck, heute geht es aber eher so darum, beim neuesten Trend dabei zu sein und das nächste virale TikTok zu produzieren und dass die Leute sich dann auch oft gar nicht mehr so gut in ihren Fandoms auskennen und auch die Charaktere gar nicht mehr so gut kennen und es ihnen auch eigentlich relativ egal ist, ob da jetzt irgendein Lore-Detail ist oder nicht, sondern es geht hauptsächlich eher darum, als Jane Doe gut auszusehen. Oder
also ich glaube, das gab's schon immer.
Ja. Meinst du?
Also ich glaube, das...
Aber auch schon so prägnant?
Weiß ich nicht. Also es kommt glaube ich, so ein bisschen drauf an. Aber als ich angefangen habe mit Cosplayen, komme ich ja ursprünglich eher aus einer Gaming-Ecke. Und ich glaube, ich habe damals auch aus League of Legends gecosplayt. Und ich glaube, keiner von den Frauen und Männern, mit denen ich damals viel Kontakt begegnet habe, haben die wenigsten das Spiel auch gespielt. Da ging es viel um tolles Design, das sieht cool aus, das ist gerade populär. Ich glaube, das gab's schon immer. Es ist natürlich deutlich einfacher geworden, seit man Kostüme viel einfacher kaufen kann. Das macht es ja einfach zugänglicher. Und ich meine, wenn ich oder wenn jemand, nicht mal ich, sondern wenn irgendjemand 30 Stunden lang an einem Kostüm näht, dann musst du ja eine gewisse Leidenschaft dafür haben. Das machst du nicht, wenn du da gar nichts für fühlst, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich möchte schön darin sein oder ich möchte Aufmerksamkeit darin bekommen, gab's schon immer. Vielleicht, wie gesagt, ist das heute gängiger, aber ich glaube, solche Leute gab's schon immer. Kann ich dir.
Okay, ja. Also ich hatte den Eindruck, dass es, also ich hatte auch den Eindruck, dass es das schon immer gab. Das haben wir ja zum Beispiel gemerkt 2019, als Fate so krass im Hype war und alle aus Fate Grand Order gecosplayt haben und die Hälfte der Leute nicht mehr wusste, wer sie sind oder was die Lore hinter ihrem Servant ist oder ja, gut, ich cosplay heute Ishtar, aber jetzt sag mir mal, was ist eigentlich ein Enkidu?
Rin als
und solche
Ishtar.
Sachen. Genau, Rin als Ishtar. Also, das gab es schon, aber ich habe das Gefühl, das ist extremer geworden. Gerade weil die Leute sich so krass auf Trends stürzen. Und ich habe schon das Gefühl, dass du damals A, mehr Diversität hattest. Also, dass Leute sich damals mehr getraut haben, auch Sachen zu cosplayen, die gerade nicht im Hype waren.
Ich glaube, weil
sondern
eben
mehr
damals
einfach das gecosplayt
mehr,
haben, worauf sie Bock
mehr
hatten.
Selbst gemacht wurde, weil das einfach noch notwendiger war, selbst zu machen. Mhm. Und dann hast du ja viel eher das gemacht, worauf du Bock hattest und nicht das, was vielleicht gerade leicht verfügbar ist oder was dir vielleicht jemand für wenig Geld auch auf Kleinanzeigen ist. Das ist ja auch eine Frage von Zugänglichkeit irgendwie. Wenn du auf Kleinanzeigen irgendein Kostüm hinterhergeschmissen bekommst und du Cosplayen vielleicht auch nur mal ausprobieren willst, dann kommst du da ja viel leichter ran, als wenn du da gleich eine Nähmaschine kaufen musst und dann lernen musst, wie du diese Nähmaschine bedienst und dann auch noch, keine Ahnung, dir eine Perücke kaufen musst und das machen musst und das machen musst. Sondern heute brauchst du halt dein Handy und das, was das Internet dir gerade ausspuckt. Und ich glaube, es ist einfach leichter heute, als es früher war.
Ja, klar. Ey, ich kann mir vorstellen, dass das, also, ich kann mir vorstellen, dass da, also, Ich kann mir vorstellen, dass da. Ich glaube, dass du da recht hast. Also vielleicht stimmt das auch, dass ich das da ein bisschen zu verkappt sehe. Ich glaube, das kommt auch viel durch Social Media, weil ich sehr oft sehe so Cosplay-Influencer und Influencerinnen, die random TikToks machen in Kostüm. Und sonst sind das einfach nur irgendwelche Trend-TikToks. Also es hat wirklich, dann siehst du, ja gut, Violet Evergarden ist jetzt schon wieder ein bisschen zu alt. Keine Ahnung, nenn mir mal irgendeinen aktuellen. Dann siehst du, genau, das ist ein super gutes Beispiel. Bei Frieren siehst du total viele sexy TikToks. Also Frieren ist ja total von der Ero-Cosplay-Szene so vereinnahmt worden. Und du siehst auch total viele Cosplays, wo Leute wirklich Frieren, also den Charakter, cosplayen. Dabei ist Frieren im Anime super asexuell. Und es gibt sogar eine Lore dahinter, dass sie asexuell ist.
Aber meinst du, sie friert
weil Elfen
dabei?
Total gering. Sicherlich, wenn sie sich knapp anzieht. Nee, aber das ist zum Beispiel, dass die Leute einfach nur sehen, okay, da ist jetzt dieser beliebte Charakter und ich ignoriere jetzt alles, was wir aus dem Anime über diesen Charakter wissen, ziehe den an und mache irgendeinen. Und Frieren ist ja auch eher so eine Kudere, die ist ja auch eher sehr, sehr, sehr gemäßigt in ihren Emotionen und sehr, sehr ruhig. Aber dann mache ich jetzt den neuen Genki-Genki-Hype-Hype-Tanz im Frieren-Cosplay, weil der Anime gerade beliebt ist und weil das gerade trendet und. Das desillusioniert mich immer so ein bisschen, weil ich kann mir dann schlecht vorstellen, dass die Leute wirklich eine große Leidenschaft für diesen Charakter und für diesen Anime mitbringen. Und da nicht gerade einfach nur sagen, hey, ich ziehe mir jetzt für diesen TikTok-Tanz ein Kostüm an, weil die Weeps dann auf den Zug mit aufspringen. Und das finde ich dann immer so schade, weil da bleibt dann, finde ich, von, ey, wir haben eine Leidenschaft für ein Medium oder für einen Charakter, wirklich nicht mehr sonderlich viel von
das
übrig.
Das macht es natürlich auch schwer, so, sich dann darüber irgendwie zu unterhalten, darüber ins Gespräch zu kommen, wenn du
ja,
merkst,
klar.
Irgendwie
genau.
Kann man sich dann
genau.
Doch, du denkst, du kannst dich darüber unterhalten und dann trägt
genau.
Die Person das Nirvana-Shirt, aber nur, weil es cool aussieht und nicht, weil
ja.
Sie glauben, dass Kurt Cobain der größte Musiker der Weltgeschichte ist oder so.
Und ich habe das Gefühl, und das mag jetzt so ein bisschen der grumpy alte Mann sein, dass das vor allen Dingen unter jüngeren Mitgliedern unserer Community so ist, dass da die halt eine andere Art haben, das Fandom
vielleicht
auszuleben.
Sehen die vielleicht ja auch nur
auch
jünger aus, weil die Filter mittlerweile so gut sind.
Ja, aber auch auf Conventions,
ja,
wenn ich das
ja,
so mitbekomme,
ich
wenn
so.
Ich da auch so Gespräche mitbekomme und so weiter, dass das, vielleicht liegt das auch daran, dass die nie dieses Erlebnis hatten, dass man in der Schule ausgelacht wird, weil man einen Manga aus dem Rucksack zieht und so weiter und
ich habe eine ganz andere
vielleicht?
These. Die haben Cosplayen einfach ganz ja. Anders kennengelernt, weil das die Corona-Generation ist. Die kennen das nur digital. Und digital haben das halt all ihre Vorbilder so gemacht. Ich glaube, es wird heute wahnsinnig viel nachgeahmt, weil in der Szene mittlerweile ja auch einfach eine ganze Menge Geld ist. Und wenn du Influencer werden willst, dann musst du dir ja überlegen, mit was wirst du eigentlich Influencer? Und dann ist Cosplay-Influencer vielleicht auch eine valide Überlegung für eine Karriere.
Ja, aber ich meine, wenn du so Mainstream-Talks mitbekommst auf Cons, so, die müssen ja auf Cons sich nicht verstellen.
Aber das,
wenn
die kennen das ja nicht anders. Die ahmen danach, was sie von den populären, großen Influencern kennen, was sie da sehen, wie die das machen. Und machen das dann genauso, ohne zu reflektieren, warum die Großen, die damit ihr Geld verdienen, das vielleicht machen. Ich glaube, das ist so ein tatsächliches Geinfluenced-Werden. In einer Art,
mit ja, das kann gut sein, dass es da mehr ums Trend mitnehmen geht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch so ein bisschen einfach so ein Normie-Influx ist, den du halt überall hast im Medium. Den hast du zum Beispiel auch, was das Medium allgemein angeht. Also wenn du heute irgendwo sagst, das passiert mir so häufig, dass ich mit Leuten rede und sage, hey, mein Hobby ist Anime schauen, und total viele sagen, oh cool, ja, ich gucke auch Anime. Was guckst du denn so? Was sind deine Favoriten? Und dann sage ich so, ja, Fate. Und dann sagen die so,
ach so.
Was ist das? Ja. Welche Staffel von Chainsaw Man ist das? So, ich kenne nur Chainsaw Man, Demon Slayer und Spy X Family. So,
Studio
nach
Mappa
dem Motto.
Ist mir
und,
so wichtig, dass ich es hinten auf mein Auto draufklebe.
Genau, und ich sage ja immer wieder, so der Kreis der Anime-Fans ist wahnsinnig gewachsen, aber ich glaube, die Basis der In-Depth-Anime-Fans ist ungefähr gleich groß geblieben. Ich glaube nicht, dass die krass gewachsen ist. So, das heißt, du hast natürlich den Eindruck, dass Anime mehr Mainstream, also dass Anime-Fans oberflächlicher geworden ist. Dabei stimmt das gar nicht. Um die In-Depth-Fans ist einfach ein riesiger Speckgürtel an eher oberflächlichen Fans gewachsen. Und nochmal, ich will an dieser Stelle wirklich niemandem seine Auslebung des Hobbys schlecht reden. Ich bin unfassbar glücklich und dankbar und betone das auch immer wieder, dass Anime so gewachsen ist, weil wir alle davon profitieren. Sei das jetzt in der Form, dass mein Arbeitgeber existiert und ich bei Crunchyroll arbeiten kann, weil da viele Leute ein Abo haben und ich damit Geld verdiene, an Anime arbeiten zu können, während ich vor 10 Jahren nur Fansubs machen konnte. Oder dass man mittlerweile im Pennymarkt Onigiri kaufen kann, während man da damals noch zur Immermannstraße nach Düsseldorf fahren musste für. Oder Anime-Filme ins Kino kommen und man die richtig schön auf der großen Leinwand gucken kann. Das hätte man sich vor 10, 15 Jahren auch niemals ausmalen können. Deswegen, also ich finde das unfassbar schön, aber es sorgt nun mal dafür, dass sich die Community verändert, und diese Veränderung sorgt eben dafür, dass man mit einem Teil der Community nicht so viel anfangen kann wie mit einem anderen Teil der Community. Aber ich sehe das immer umgekehrt auch, vielleicht können die auch mit mir nicht so viel anfangen.
Das ist sehr wahrscheinlich, dass die mit uns gar nicht mehr so viel anfangen können, aber so ist das halt auch einfach, ne? Man selber, vielleicht verändert man sich selber weniger, aber die neue Generation, die nachkommt, verändert sich halt oder ist anders. Und
das ist total normal.
Das ist total normal und das muss man, glaube ich, auch aushalten. Ich glaube, das ist ein relativ normaler Aspekt des Älterwerdens. Und vielleicht auch gerade des Älterwerdens in der Subkultur, dass du eben merkst, da kommen irgendwie neue nach. Und entweder kannst du dich dann hinstellen und sagen, die finde ich scheiße und die ausschließen. Oder du kannst dich hinstellen und sagen, ja, okay, so ist das halt. Die leben das irgendwie anders, aber eigentlich mögen wir ja dieselbe Sache. Und dann können wir vielleicht auch koexistieren, wenn wir uns nicht so viel zu sagen haben. Und das ist, glaube ich, total okay.
Ja, eben. Also man kann dann koexistieren und man kann ja auch offen sein gegenüber gegenseitig, aber man muss ja auch jetzt nicht sich den Ast abbrechen, um da irgendwie reinzupassen.
Nee, das hat, glaube ich, auch keinen Sinn.
Anzupassen.
Ich glaube, das hat auch keinen Sinn,
genau.
So zu tun, als wäre man was, was man nicht ist. Damit macht man die unglücklich und macht vor allem sich selber auch richtig unglücklich.
Genau. Ein Thema, was du gerade angesprochen hattest, wo ich dich ja leider so ein bisschen zurückgezogen hatte, war ja dieses sich seine eigene Suppe schwimmen.
Ich glaube, das ist ja jetzt schon so ein bisschen mitgeschwungen in dem, was wir gerade gesagt haben. Wir waren ja mal in der Phase, wo wir uns wirklich nach sozialen Interaktionen auf Cons mit Gleichgesinnten gesehnt haben, wo man einfach diese Community gebraucht und gesucht hat. Aber von all diesen, ja, Kontakten, die man in dieser Zeit knüpft, bleiben dann ja einfach eine Handvoll Leute hängen und die werden dann deine Freunde oder vielleicht sogar Partner, bleiben auf jeden Fall oder werden zu Menschen, die dich dein Leben lang begleiten. Und das sind ja auch die Menschen, die einem dann immer wieder auf Cons begegnen. Das werden ja auch eher mehr als weniger. Und irgendwie habe ich zumindest da gar nicht mehr so das Bedürfnis, noch neue Leute in diesen Kreis dazuzupacken, wenn ich mal schon durchrechne, wie viel Zeit ich dann eigentlich noch hätte in meinem Alltag, die ich denen zur Verfügung stellen könnte, bin ich eigentlich ganz glücklich mit den Menschen, die ich dann da wiedersehe und mit denen man sich dann halt austauscht, so nach dem Motto, na, wie war das letzte halbe Jahr bei dir? Ja, ganz gut, und bei dir?
Ja, und da ist gar kein Platz für neue Leute.
Also, das klingt so schräg, aber so super viel Platz ist da halt wirklich nicht. So viele von den Needs, die ich habe, werden halt schon durch irgendwelche Leute gefüllt oder erfüllt.
Ja, also erstmal kommt da ja der zeitliche Aspekt, und ich glaube, das ist etwas, das jeder nachvollziehen kann, der irgendwie arbeitet oder Vollzeit studiert oder irgendwie einen gefüllten Alltag hat, dass man selbst wenn man 2-3 Freunde hat, man froh ist, wenn man überhaupt schafft, die regelmäßig zu sehen. Ich meine, wie lange ist es jetzt schon wieder her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben?
Ich war, und wir sind irgendwann ja eigentlich schon sehr, sehr aktiv im Kontakt. Ich war nach der Arbeit mal bei dir, oder? Ist das letzte Mal?
Ach ja, stimmt,
Mal?
Das war, glaube ich,
im Januar?
Das war kurz, ja, aber das war kurz bevor ich mit Ex, Grüße an dieser Stelle, im Fortuna-Stadion war. Das war im Januar. War ich dieses Jahr überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es.
Doch,
ist
wir
es
waren
war
doch essen
Monate
irgendwann
her
noch.
Schon wieder. Das ja,
war,
genau, aber wann
weiß
war
ich
das?
Nicht mehr. Das
das war im
aber
Januar.
Das war danach, oder?
So.
Also, ihr seht,
das ist eine Weile
ihr
her.
Hört, wir tun uns schwer damit zu rekonstruieren, wann wir uns
genau
zuletzt gesehen
es
haben.
Es ist auf jeden Fall mehrere Monate her. Und dabei sind wir ja eigentlich schon Leute, die sich sehr, sehr gern haben und die auch viel im Kontakt sind. Und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, die Zeit dafür zu finden. Und das geht mir mit meinen anderen Freunden genauso. Ich glaube, du bist sogar eine derjenigen, die ich noch am häufigsten sehe. Und dann hat man ja auch einen Partner und dann hat man ja auch Familie und dann hat man ja auch ein Hobby und will vielleicht actually auch mal ein paar Anime schauen.
Oder mal was nähen.
Anstatt immer nur drüber zu reden. Ja. Genau. Und dann muss man ja auch immer noch die Wohnung putzen und Fenster putzen und das Auto muss in die Werkstatt und was noch alles noch so dazukommt. Und dann hat man halt echt wenig Zeit und deswegen hat man, glaube ich, echt nur so begrenzte Kapazität in seinem Leben für Freunde und Kontakte. Das ist der eine Aspekt, den ich immer wieder bemerke. Und der andere Aspekt ist genau das, was du sagst. Also ich würde auch sagen, ich hatte mal so eine Zeit, genauso wie du ja auch, wo ich so einen gewissen Hunger hatte nach Kontakten und ich wirklich danach gesucht habe. Ich weiß nicht, wonach ich gesucht habe, aber ich habe auf jeden Fall nach was gesucht. Aber mittlerweile suche ich das nicht mehr so. Mittlerweile habe ich meinen Kreis und vielleicht habe ich mich auch einfach an irgendeinem Punkt gefragt, warte mal, was genau suche ich hier eigentlich? Weil ich habe meinen Kreis aus Leuten, mit denen ich schöne Zeiten unternehmen kann. Ich habe auch meinen Kreis aus Leuten, mit denen ich mein Fandom ausleben kann. Und die auch große Anime-Fans sind und mit denen ich über Anime quatschen kann und über meine Lieblingssachen und so weiter. Und ich brauche da eigentlich keine weiteren Impulse.
Nee,
das ist eigentlich nicht nötig.
Wenn, dann bin ich, glaube ich, viel interessierter daran, die Menschen, die so in der Peripherie von dir dann zum Beispiel rumschwimmen, mitzukriegen. Also warum soll ich mich auf komplett neue Leute einlassen, wenn ich schon weiß, naja, wenn ich mich mit Endlos-Leuten dann an den Tisch setze und Döner esse, dann habe ich einen netten Abend. Also warum ein Risiko da eingehen, meine wertvolle Zeit zu verplempern? Ich male große Anführungszeichen in die Luft.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass Kontakte ja oft auch sehr, sehr kurzlebig sind. Wie, glaube ich, alle Kontakte, die du irgendwo knüpft, da ist ja immer so ein Risiko. Das kann ja auch der Arbeitskollege sein oder so. Aber erstmal, Kontakte sind oft sehr, sehr kurzlebig. Und meistens ist ja, what happens on the con, stays on the con. Und auf der anderen Seite ist es dann ja auch, ja, wie du schon sagst, man schafft sich so seine eigenen Strukturen. Man ist zufrieden. Ey, ich sag mal ganz im Ernst, im Januar, das kann man sehr, sehr gut sagen, da bin ich dich ja besuchen gekommen und da waren wir erst gemeinsam bei einem Japaner, haben ein wirklich sehr, sehr leckeres japanisches Essen gehabt. Danach sind wir dann zu dir gefahren, da haben wir dann auch noch schön Kuchen gegessen, haben uns dann schon ganz viel über Cosplay und Con-Themen und so unterhalten und dann hatten wir am Ende nochmal so die letzte Stunde so eine Fate-In-Depth-Diskussion, wo wir uns super ausführlich über Fate unterhalten haben. Und das war für mich eine der besten Cons meines Lebens. Es hat alle Boxen getickt, die eine gute Convention für mich hätte. Es gab japanisches Essen, es gab Anime-Talk. Es war leider kein japanischer Regisseur da, also da kannst du noch nachbessern das nächste Mal,
wenn ich
vorbeikomme.
Dann hole ich den dieses Mal aus der Schublade raus.
Perfekt, kannst ja Sudo
ja,
oder
der
so
wohnt
dann
da
endlich
drin.
Mal aus dem Schrank lassen.
Also den habe ich da drin
genau eingesperrt.
Für dich.
Sehr gut.
Aus Liebe.
Genau deswegen. Aber ansonsten ist es ja quasi so ein Ja,
so ein Rundumschlag,
so ein rundes Weep-Erlebnis. Ja. Und wo ich mich dann so ein bisschen frage, was kann mir denn so eine Con bieten oder so eine Unterhaltung mit irgendeinem Menschlein, das ich auf einer Con treffe, was mir das nicht bieten kann. Und da ist immer mehr die Antwort so ein bisschen so, naja, eigentlich kann ich da nichts finden, was ich nicht schon gefunden habe. Ich meine, ich habe ja auch meine Partnerin auf Cons kennengelernt, ich habe dich auf Cons kennengelernt, ich habe meinen Circle gebaut aus Cons, aber irgendwie ist da, ich habe das Meer leer gefischt, da ist nichts mehr zu holen. Nein, aber genau das ist es halt. Was natürlich nicht heißt auf der anderen Seite, dass ich neuen Kontakten nicht ein Stück weit offen gegenüberstehe.
Wenn es sich ergibt, dann, also sag niemals nie.
Wenn es sich ergibt, auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der mit mir eine In-Depth-Diskussion über den Metamodernismus im Writing von ReZero sprechen möchte, hit me up, Freunde, wenn ihr mich irgendwo seht. Ne, wenn ihr dann dabei auch noch ein Rem-Outfit tragt, dann bin ich sowas von offen für jedwede Diskussion, das glaubt ihr mir gar nicht. Aber ich suche da nicht mehr aktiv nach und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Aber für mich ist es auch zum Beispiel, als ich angefangen habe mit Cosplayen auch, da war jedes Kompliment, jeder, der mich gefragt hat, oh, wie hast du das gemacht, das sieht ja super aus, war für mich irgendwie eine Bestätigung auch auf eine gewisse Art. Und ich glaube, da bin ich aber mittlerweile auch einfach geerdet genug und selbstbewusst genug wahrscheinlich auch, dass ich das gar nicht mehr so sehr brauche, dass ich diese Bestätigung eben aus mir und den Menschen, die ich liebe, ziehen kann. Und das reicht dann auch. Ein Lob von dir zum Beispiel, Endo, bedeutet mir viel mehr als das Lob von irgendeinem Fremden. Weil, ja, brauche ich halt nicht mehr einfach. Da bin ich irgendwie ruhiger vielleicht auch geworden. Und das ist, finde ich, eigentlich auch was sehr, sehr Schönes.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Mir ging es genauso mit Kontakten. Ich glaube, für mich waren es immer so leidenschaftliche Gespräche und schöne Gespräche. Das war für mich immer das Beste, wenn man so richtig, ich gerade irgendeinen Hype hatte, irgendwie Fate oder so, und ich konnte mit jemandem ein In-Depth-Gespräch darüber führen. Und das war so für mich das Besondere. Und mittlerweile kann ich diese Gespräche halt mit dir führen oder wenn es mehr so um Produktionssachen geht oder so mit Gabby führen oder auch mit meiner Freundin. Und da merke ich dann einfach immer mehr, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Und dann ist halt die Frage, was können einem Cons dann sonst noch bieten? Klar, die spontanen Begegnungen sind immer noch wunderschön. Das will ich auf gar keinen Fall in Abrede stellen. So wie bei dir, die Mädchen, mit denen du durch den Monsun gesungen hast. Das war ja auch eine spontane Con-Begegnung.
Das sind ja dann so diese Momente, in denen plötzlich irgendwie dieser Alltag oder dieser Rhythmus von Con durchbrochen wird und du plötzlich was ganz anderes machst. Ich wollte auch gerade sagen, mir ist eingefallen, als ich auf der Japan Expo in Paris war, haben mir Komplimente zum Beispiel auch plötzlich wieder viel mehr bedeutet, weil sie auf einer anderen Sprache waren. Scheinbar reicht es, um mich zu täuschen. Oder vielleicht auch, weil ich das Gefühl hatte, ich erlebe da gerade was, was ich sonst nicht erlebe. Dass die mir auf Französisch Komplimente machen und nicht auf Deutsch. Sachen, die ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Vielleicht ist das schon so ein Twist, dass es einfach irgendwann so ein bisschen normaler wird und so ein bisschen durchschnittlicher.
Vielleicht auch, weil es was Neues ist.
Ja, genau.
So, ich meine, es ist der Reiz des Neuen, wie gesagt, man war halt irgendwann schon x-mal auf jeder Con, man kennt jede Con ganz genau. Und ich glaube, dann kann man auch immer so ein bisschen differenzieren, welche Con dann kleben bleibt. Ich meine, du sagst ja zum Beispiel, die Dokumi ist einfach nichts für dich. Du warst schon immer Dokumi-kritisch, aber du hast ja vor ein paar Jahren den Strich gezogen, dass du wirklich gesagt hast, okay, ich gehe da nicht mehr rein, weil es gibt mir einfach nichts. Ich habe das jetzt ganz krass bei den kleinen Cons gemerkt. Was ich aber auch gemerkt habe, ist zum Beispiel, dass ich die Konichi extrem gern habe. Weil die einfach jedes Jahr super interessante Panel hat. Ich finde das total cool, dass es da auch solche Sachen wie die Japan-Forschung gibt. Und wirklich total interessante In-Depth-Panels. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel ein Panel, wo eine Psychologin über
es tut mir sehr leid.
Dieses alles gut, über dieses Manhattan-Thema geredet hat. Also über psychisch kranke Anime-Charaktere, die sich vielleicht auch selbst verletzen und so weiter. Und auch über dieses Yami-Kawaii, wo das dann teilweise auch nach außen getragen wird und das mal so als Psychologin eingeordnet hat und auch so ein bisschen ethisch eingeordnet hat, was ich so unfassbar spannend fand. Und auf der Konichi habe ich auch immer das Gefühl, da lebt so dieser alte Cosplay-Spirit auch noch so ein bisschen weiter. Also da hast du, finde ich, immer den größten Pool an Cosplays und auch ganz oft Sachen, die keine Trends sind. Auch ganz oft ältere Sachen. Also ich musste mir die Augen reiben, als letztes Jahr eine fucking BlackRock-Shooter an mir vorbeigelaufen ist. Da habe ich mich kurz gefragt, ist es wieder 2012?
Damals. Sind wir wieder in der guten alten Zeit.
Richtig, und da differenziert man dann halt. Und dann hat man halt so seine Sachen.
Und sucht sich seine
Nische. Und ich finde, Genau, und das ist ein Riesenthema, was ich auch gerne noch einmal aufmachen würde, auch in Bezug nochmal auf was anderes. Dieses, man merkt irgendwann, dass man nicht immer unbedingt den Anschluss halten muss, dass es voll okay ist, sich seine Nische zu suchen. Ich merke das momentan extrem in Bezug auf Anime an sich. Ich habe die längste Zeit meines Lebens und die längste Zeit meines Daseins als Anime-Fan immer so ein bisschen versucht, das Medium als Ganzes wahrzunehmen und mir eben nicht meine Nische zu suchen, sondern mir irgendwie so einen Überblick und eine Einordnung des gesamten Mediums zu erfassen. Das heißt, ich habe auch wahnsinnig viel immer mal wieder links und rechts in Anime reingeschaut, von denen ich wusste, dass sie wahrscheinlich nicht mein Ding sind. Weil sie einfach nicht meine Ausrichtung sind. Zum Beispiel Fighting Shonen. Ich bin nie ein großer Fighting Shonen-Fan gewesen. Ich fand Fighting Shonen die längste Zeit eher langweilig, aber trotzdem habe ich immer wieder in Fighting Shonen reingeschaut, weil ich mir einfach diesen Anspruch hatte, up-to-date zu sein und einfach so das Medium zu überblicken oder in irgendwelche Boys-Love-Sachen, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren oder so. Und ganz oft hatte ich dann damit auch, oh Überraschung, keine so gute Zeit. Aber ich fand das trotzdem ganz interessant, auf eine gewisse Weise so in alles mal reinzugucken, sich von allem einen Eindruck zu machen und so. Das kommt natürlich auch ganz viel durch den Season-Stream, ne, wo wir ja, wie schon erwähnt, in jeden einzelnen Neustart der Season reinschauen und da natürlich auch automatisch ganz, ganz viele Titel bei sind, die mir in so einer Season-Tabelle niemals aufgefallen wären, aus gutem Grund teilweise auch. Wie zum Beispiel der ganze random Isekai-Slop. Und ich merke, dass da einfach mittlerweile so eine gewisse Müdigkeit einsetzt, bei der ich merke, ey, ich muss nicht mehr in alles reinschauen. Ich habe 1000 random, uninteressante Reverse-Harem-Sachen mit hübschen Boy-Idols gesehen. Ich habe 1000 uninteressante Random-Shoujos gesehen. Ich habe 1000 langweilige Fighting-Shonen und 1000 eine Million langweilige Random-Isekais gesehen. Und ich muss mir das eigentlich nicht mehr geben. So. Ich meine, ey, ich finde das Format vom Season-Stream immer noch spannend, weil man da ja auch ganz oft so Hidden Gems entdeckt, die man sich vielleicht sonst nicht angeschaut hätte. Aber ich merke, dass zumindest privat mein Fokus halt darauf liegt. Ich habe das so schön, ich habe das mal so präzise zusammengefasst, auf welche Art von Anime ich stehe. Das kriege ich so nicht zusammen, deswegen suche ich das
einmal kurz. Ich kann ja in der Zwischenzeit reingrätschen, weil ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, das ist was ich über die Kostüme festgestellt habe auch, sowas Ähnliches zumindest. Ich habe viel mehr Spaß daran, so ein bisschen mein eigenes Ding zu machen. Und dann mache ich halt das fünfte Kostüm für den gleichen Charakter, den ich liebe. Vielleicht denke ich mir dann auch selber eins aus, Cosplay was aus einem meiner AUs oder so. Aber habe viel mehr Freude daran, als wenn ich mir jetzt irgendwas aus der Nase ziehen würde, wo ich so lala drüber fühle, weil ich, keine Ahnung, mit in einer Gruppe machen möchte oder ja, irgendwie doch was Populäres machen will oder was Altes trage. Das habe ich über die Jahre auch festgestellt, dass ich Sachen, wo ich mit dem Hype eigentlich fertig bin, wenn ich die jetzt nochmal tragen will, dann muss ich mich da richtig reinquälen irgendwie und mich da so ein bisschen durchpeitschen, als wenn ich einfach das mache, was mir Freude macht. Auch wenn ich das vielleicht ja vor ein paar Jahren abgelehnt hätte, weil ich es nicht canon genug fand oder so.
Ich glaube, es geht da so um Ansprüche, die man sich selber extern setzt, also die nicht intrinsisch motiviert sind, sondern eher so, ja, vielleicht auch einem gewissen Ehrgeiz entspringen.
Absolut.
So nach dem Motto, jedes Cosplay muss ein anderer Charakter sein. Ja. So, weil ich will am Ende des Jahres da sitzen und sagen können, ich habe heute dieses Jahr 15 verschiedene Charaktere.
Ja, oder man macht so eine Alphabetsliste und will einen Charakter mit jedem Anfangsbuchstaben, also zu jedem Buchstaben einen Charakter mit dem Anfangsbuchstaben haben oder sowas. Also da gibt es ja ganz verrückte Ansprüche, die man an sich selber stellen kann. Oder eben sagt, na, genau. Es ist ja langweilig, wenn ich immer dasselbe mache. Das will doch irgendwann keiner mehr sehen. Ja, mittlerweile muss ich halt sagen, interessiert es mich nicht, ob jemand das sehen will oder nicht. Ich will es tragen, also mache ich es auch.
Genau, und ich hatte zum Beispiel auch ganz oft ganz lange den Anspruch, so, ich will jede Con im Umkreis mitnehmen. Ich will auf jeder Con irgendwie gewesen sein, weil ich up-to-date mit der Szene sein will. Oder auch sowas wie, ich muss in jedes Anime-Genre mal reingucken, auch wenn es mich nicht interessiert, um irgendwie up-to-date zu sein. Und langsam tritt da, vielleicht ist das auch etwas, das so Teil des Erwachsenwerdens ist einfach, dass man da merkt, ey, wozu sich irgendwie abstrampeln für irgendetwas, das einem intrinsisch eigentlich gar nicht liegt. Ich würde sagen, meine Lieblingsanime sind meistens emotionale, unterhaltsame Geschichten mit einer moralphilosophischen Dimension. Und Waifus, das ist ganz wichtig. Ich finde, Gen Urobuchi hat das mal so toll zusammengefasst. Der hat ja mal gesagt, seine größte Inspiration sind klassische Literatur und Porngames. So, das ist halt, so würde ich, dem könnte ich mir anschließen. So. Und solche Sachen, oder halt so Coming-of-Age, Slice-of-Life-Sachen finde ich total schön. Ich liebe ja die Working Girls-Reihe von PA Works. Oder solche Sachen. Aber ich muss mir halt nicht mehr die 6000. Staffel von Jujutsu Kaisen anschauen, weil das halt gerade im Trend ist und ich ja irgendwie up-to-date sein will und da irgendwie Schritt halten möchte, obwohl ich eigentlich die meiste Zeit da sitze und ich finde die Plot-Entwicklung super dumm und ich finde die Charaktere alle uninteressant und ich finde den Regiestil mega anstrengend und ja, guck's mir eigentlich nur an, um es mir anzugucken. Und da kriege ich immer mehr, habe ich immer mehr so ein bisschen so die Einstellung, dass ich sage, weißt du was, ich habe überhaupt nicht mehr den Anspruch, da Schritt zu halten. Ich habe überhaupt nicht mehr den Anspruch, da theoretisch alles mal gesehen zu haben und über alles reden zu können. Sondern ich suche mir meine Serien, die mir Spaß machen, die mir gefallen und gucke genau die. Und dann lebe ich halt in der Bubble und dann bin ich halt der Weep von 2010 bis 2020, der immer noch so ein bisschen so in dieser Ära lebt und sich so an die modernen Anime-Trends nicht anpasst. Aber ey, ich bin doch auch der Weep aus dieser Zeit. Vielleicht ist das auch ein Stück weit okay, so ein bisschen in seiner Zeit zu bleiben. Solange man das Neue nicht kategorisch ablehnt, ist das, glaube ich, komplett okay.
Nein, ich glaube auch. Ich glaube, man darf einfach seine Leidenschaften haben und seine Hypes haben, die man nun mal hat. Und die darf man auch behalten. Wie gesagt, solange man eben niemanden verurteilt oder niemanden ablehnt, ist das, glaube ich, total legitim.
Ja, genau. Und dann lebt man halt in einer Bubble, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist okay, in einer Bubble zu leben. Solange man einen gewissen Blick über den Tellerrand hat und, wie du schon sagst, sich das vor allen Dingen nicht gegen andere richtet, sondern man koexistieren kann, ist das doch komplett okay. Und ich glaube, die meisten Leute praktizieren das auch so. Ich glaube tatsächlich, das sind die wenigsten, die so wie wir da so einen gewissen Hobby-Ethos haben, den sie sich selber aufdrücken und es sich dadurch so ein bisschen schwer machen, anstatt dass man einfach sagt, ey, ich mach das, worauf ich Bock hab, Punkt, period.
Ja, ich glaube, so. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen hinfinden. Vielleicht ist das einfach ja, was man in seinen späten 20ern dann lernt. Mach doch ein Hobby, weil es dir Spaß macht. So dumm,
genau,
wie das klingt.
Aber ich glaube, das kommt daher, dass wir, das können wir ja ein Liedchen von singen, für uns waren unsere Hobbys ja auch sehr identitätsstiftend. Und bei Identität, die musst du ja auch erstmal finden, gerade als Jugendlicher. Na, und natürlich lässt du dich dann von sowas beeinflussen. Ich meine, das siehst du zum Beispiel im Fußball ganz krass, dass es da total viele Fans gibt, die sagen, ja, du bist nur ein Fan, wenn du dir jedes einzelne Spiel des Vereins anguckst. Wenn du zu jedem Heimspiel gehst, wenn du zu jedem Auswärtsspiel fährst, erst dann darfst du mitreden. Und ein jugendlicher Fan, der sieht das dann vielleicht auch so, während ein Erwachsener sich denkt, Digga, es sind minus 10 Grad draußen und es regnet und Nieselregen, als ob ich meinen Arsch jetzt da auf irgendeine so eine Stadiontribüne setze. Ich bleib schön hier zu Hause und guck mir das Spiel unter der Decke mit meinem Kakao an. Oder guck vielleicht auch mal einen Film, weil ich gerade überhaupt gar keine Lust auf Fußball habe.
Und auch das ist okay. Ich glaube, es ist eben auch, du sagtest gerade Identität stiften. Und ich glaube, man muss eben erkennen, oder man erkennt vielleicht irgendwann, dass es ein Teil der Identität ist, aber nicht die komplette Identität ausmacht, sondern dass man noch viel mehr ist als das Hobby, das man sehr leidenschaftlich ausübt. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich über mich selber rede, habe ich mich da eine Zeit lang auch einfach in meiner Leidenschaft so ein bisschen verloren. Oder verloren ist ein großes Wort, aber bin da sehr, sehr drin aufgegangen und habe erst dann irgendwann verstanden, ach nee, warte mal, das ist ja gar nicht alles, was ich bin irgendwie, sondern ich bin ja viel mehr als nur das. Und das ist im ersten Moment dann vielleicht eine bittere Erkenntnis, aber eigentlich ja auch eine sehr schöne. Wenn man feststellt, hey, ich bin irgendwie die Summe meiner Teile und nicht nur ein Teil.
Kannst du das ein bisschen genauer umreißen?
Ich glaube, also ich kann das anders formulieren, glaube ich. Ich habe mittlerweile große Probleme mit Bezeichnungen. Also ich glaube, ich würde mich zum Beispiel nie als Cosplayer bezeichnen, sondern als eine Person, die Cosplay macht. Weil ich mich da nicht, also ich bin ja mehr als das. Ich bin ja auch nicht die Arbeiterin, sondern Phoebe, die zur Arbeit geht. Oder, keine Ahnung, mein Lieblingsessen ist, glaube ich, Risotto. Dann würde ich ja auch nicht sagen, ich esse nur Risotto. Also ich glaube, ich mag es nicht, so auf eine Sache beschränkt zu werden in meiner Identität. Und ich glaube, das war für mich vor vielen Jahren mal schon meine Identität. Zu sagen, ja, ich bin ja Cosplayer und dann muss man das ja so und so machen, weil so macht man das ja als Cosplayer. Und das ist für mich, glaube ich, einfach eine Erkenntnis zu sagen, ja, okay, das ist für mich ein Hobby, aber es ist gar nicht meine Identität irgendwie. Es ist was, was mich auszeichnet und was ich gerne mache, was worüber ich auch gerne rede, aber es ist nicht alles, was ich bin. Ich glaube, dann würde ich mich viel eher beschreiben mit, ich bin ganz schön, also ich bin ein alberner Mensch, ich mache gerne alberne Witze und lache über alberne Sachen. Und keine Ahnung.
Ich meine da auch so ein bisschen rauszuhören, dass du dir auch vor allen Dingen nicht von einer Zuschreibung vorschreiben lassen möchtest, wie du
und
zu sein
ich
hast
ein
oder
Hobby
wie so dein
habe. Genau.
Genau, und wie so dein Kontakt ist. Das ist ja genauso wie, wenn man sagen würde, ja, dann bin ich halt kein Fan, wenn ich nicht zu jedem Spiel gehe. Dann bin ich halt ein Endo, der einfach Fan vom, keine Ahnung, VfL Bochum ist. Aber dann bezeichne ich mich halt nicht als Fan. Wenn ein Fan bei jedem Spiel dabei sein muss, dann bin ich halt kein
Dinge
Fan.
Eher als
sondern dann lebe ich das
Aktivität
Hobby so aus, wie es mir
als,
gefällt.
Als Identität zu sehen. Dann ist das Hobby
das kann ich
was ich mache, aber nicht, was ich bin.
Das kann ich voll verstehen, vor allen Dingen, wenn es eben so an Kriterien geknüpft ist. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, du bringst mich jetzt so ein bisschen ins Grübeln, ob ich mich als Anime-Fan, weil ich identifiziere mich total als Person, die Anime schaut und Anime ist ein Teil meines Lebens und aber ist Fan davon zu sein meine Identität? Ist meine Identität nicht viel eher ein, zum Beispiel würde ich sagen, ehrgeiziger Mensch zu sein?
Genau, und ich glaube, das sind dann die Hobbys sind das, was einen antreibt, zu werden, was man ist und die irgendwie da reinspielen als Faktoren, als Teil dieser Geschichte, wie ich diese Eigenschaften gewonnen habe. Aber meine Identität sind Eigenschaften und nicht Tätigkeiten. Und vielleicht habe ich eine Eigenschaft entwickelt aus einer Tätigkeit heraus.
Ja, ich würde auch sagen, ich würde mich da, glaube ich, immer noch, also ich würde es nicht ganz abstreifen. Ich würde, glaube ich, also vor 10 Jahren als Teenie hätte ich definitiv gesagt, ja, ich bin Anime-Fan und das hätte ich mit Stolz und Pathos gesagt. Aber ich würde heute, glaube ich, sagen, Anime ist aber trotzdem ein Teil von mir. Es ist schwierig, Endo zu kriegen, ohne irgendwie Anime zu kriegen. Das ist immer noch so ein unfassbar tief verankerter Teil meines Lebens. Und da kommen wir aufs nächste Thema zu sprechen. Jetzt kann ich so unfassbar toll überleiten.
Wow.
Weil das ist etwas, das will ich dich auch unbedingt mal fragen. Weil ich würde sagen, es ist einfach so unfassbar tief in meinem Leben verankert, dass ich das schwer von mir trennen kann. Weil alles in meinem Leben hat irgendwie mit Anime zu tun. Ich habe mein Studium und meine Studienfächer und auch mein Berufswunsch durch Anime gefunden. Ich habe meine Moral, ganz viel meiner Persönlichkeit und Moralvorstellung und Wertvorstellung und wer ich sein will, durch Anime entwickelt. Ich habe einen Großteil meines Freundeskreises durch Anime kennengelernt. Ich habe meine Partnerin durch Anime kennengelernt. Alles in meiner Wohnung ist vom Boden bis zur Decke voll mit Anime-Sachen. Der größte Teil meiner Freizeitaktivitäten ist von Anime bestimmt. Und deswegen ist es unglaublich schwierig, das irgendwie davon zu trennen, weil es ist ja nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, der ich nachgehe. Ich würde zum Beispiel sagen, Fußball ist eine Freizeitbeschäftigung, der ich nachgehe. Das kann ich sehr gut trennen. Das ist etwas, das mache ich einfach nur, weil es mir Freude bereitet, aber das hat nichts mit meiner Identität zu tun. Aber Anime hat so viel von mir und wer ich bin beeinflusst, dass man das schwer trennen kann. Aber, und das ist jetzt die Überleitung, von der ich spreche. Du hast mal ein Thema für eine vergangene Folge in den Ring geworfen. Darüber haben wir dann, glaube ich, nicht so richtig geredet. Aber das fand ich spannend. Was ist denn, wenn du feststellst, dass du zum Beispiel deinen ganzen Freundeskreis aus einer gewissen Leidenschaft hast, aber plötzlich fühlst du es gar nicht mehr so?
Was ist da jetzt die Frage genau? Wie meinst du das?
Du hast das Thema damals in den Ring geworfen. Aber ich fand das so spannend.
Ich glaube, wenn es wirklich echte Freunde sind, dann sind das Menschen, die dir wichtig sind, über diese eine Sache hinaus. Und dann findest du auch weiterhin mit denen zusammen. Vielleicht hörst du dann, weil du diesen Menschen gern hast, vielleicht hörst du ihm dann trotzdem zu, auch wenn du gar nicht mehr so viel Leidenschaft für, in dem Fall dann jetzt zum Beispiel Anime hast. Aber hörst du ja zu, weil du diesen Menschen gerne hörst und gerne hörst, was den begeistert. Und vielleicht wünsche oder würde ich mir dann auch erwarten ein Stück weit, dass dieser Mensch zuhört, wenn ich dann über meine neue Leidenschaft, keine Ahnung, Sauerteigbrot rede. Und ich dem dann Sauerteigbrot backe und erkläre, wie man Sauerteig brotet und sowas.
Jetzt bist du aber wieder erschreckend nah dran an den, Hipster-Burgerladen, ja, Namika-Hörer, Siebträgermaschinen.
Packe ich dir dein Brot, das ich für dich gebacken habe, auch in Zeitungspapier ein, weil. Oh ja, nein. Und dann packe ich es in ein Fritteusensieb.
Und dann in eine Namika-Albumbox. Collectors nee, auf jeden Fall.
Aber ich,
wir müssen unsere Insider hier raushalten.
Aber ich glaube eben, dass echte Freunde sind für mich Menschen, die über diese eine Sache hinausgehen und die den Weg dann auch mitgehen. Einen Weg, den man dann gemeinsam geht. Und ich glaube, ja, man legt ja auch nicht eine Sache komplett ab und sagt, pfui Deivel, damit will ich nie wieder was zu tun haben. Das sondern auch. Sagt dann ja trotzdem, ja, okay, ich interessiere mich dafür jetzt nicht mehr so umfassend, aber wenn du was Cooles rausgesucht hast, dass wir gucken können, ja klar, gucke ich mir das dann an.
Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte, die wichtig sind. So erstmal, also wenn es wirklich eine richtig, richtig gute Freundschaft war, dann ist man sich als Persönlichkeit ja auch sehr ähnlich. Das heißt, die Chance ist hoch, dass man eine neue gemeinsame Leidenschaft findet, weil man einfach als Menschen sehr ähnlich gepolt ist. Wenn du zum Beispiel, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nehmen wir jetzt mal an, du würdest dich ab morgen nicht mehr für Anime interessieren. Ja, aber wir diskutieren total gerne über so ethisch-moralische Fragen. Dann wäre das vielleicht unser neues Hobby, dass wir dann vielleicht denselben Philosophen lesen und uns danach darüber austauschen.
Naja, oder ich erzähle dir dann von dem Buch, das ich gelesen habe und erkläre dir, worum es geht. Und dann können wir uns ja trotzdem über die Ethik und Moral dahinter austauschen. Also das geht ja, man kann ja auch übergreifendere Themen finden dann irgendwie.
Oder wir kochen auch beide relativ gerne. Vielleicht treffen wir uns dann einfach mal zum Kochen und kochen zusammen und tauschen solche Sachen aus oder so. Ja, und das Zweite ist sowieso, ein Interesse stirbt, glaube ich, nie so wirklich. Also bei mir ist das so. Ich wundere mich ja eigentlich. Anime ist wirklich das Interesse, was bei mir am längsten und am beständigsten vorhanden ist. Also da bin ich ja seit 13 Jahren mittlerweile unfassbar leidenschaftlich Tag für Tag zugange. Aber bei meinen anderen Hobbys ist das so, dass die oft immer in so Wellenbewegungen und in so Phasen kommen. Zum Beispiel bin ich ja großer Freizeitpark-Fan von Kindesbeinen an, seit die meine Eltern mich zum ersten Mal mit Kinderwagen durchs Fort Fun geschoben haben. Aber das ist ein Hobby, das kommt immer so in Wellen. Dann gibt's mal wieder so ein Jahr oder ein, zwei Jahre, da guck ich gar nicht mehr in die Foren rein und klar gehe ich hin und wieder noch in den Freizeitpark, aber ich bin da überhaupt nicht mehr drin. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich dann unglaublich exzessiv Planet Coaster spiele und ganz oft im Coaster Friends Forum bin und mich informiere, was so alles Neues gebaut wurde und so. Und dann lässt es wieder nach. Oder Musicals ist bei mir auch so ein Thema. Ja, und das ist dann so, aber das heißt nicht, dass wenn ich jetzt in einer Freizeitpark-Off-Phase bin und du mir sagst, hey Endo, gehen wir ans Wochenende ins Phantasialand, dass ich sagen würde, oh, da habe ich aber gar kein Interesse dran, das fände ich übelst scheiße. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass dieser Phantasialand-Besuch wieder der Kickoff ist für eine neue Freizeitpark-Hype-Phase, wenn er richtig gut ist. Deswegen, ja, das kommt dann natürlich noch dazu. Ich finde das voll cool. Ich habe, als ich in Irland war, im Little Museum of Dublin, habe ich immer so eine kleine Introduction gemacht für die Touren. Immer so eine kleine, ja, so eine kleine Performance sozusagen. Und da habe ich immer ein Gedicht erzählt, das hieß Scaffolding von Seamus Heaney, who lived in Dublin and won the Nobel Prize for Literature, apparently. Und das drehte sich genau, also das war mehr auf Liebesbeziehungen bezogen. Aber ich finde, Freundschaften und Liebesbeziehungen sind sich in vielen Aspekten, wenn sie sehr, sehr intensiv sind, gar nicht so verschieden. Und da redet er darüber, dass halt eine Beziehung am Anfang ein Gerüst hat und an irgendeinem Punkt man dieses Gerüst abbaut, aber das Haus, das steht dann ja. So, die Maurer, die bauen ja erstmal das Gerüst auf, damit sie das Haus überhaupt mauern können. Aber irgendwann braucht man das Gerüst nicht mehr, weil die Mauer, die steht halt. Ne? Ein Haus, das ist ja dann relativ solide. Solange kein Pfusch am Bau am Werk war. Und so ist das mit einer Beziehung, ne? Oder mit einer Freundschaft. Das heißt, Anime oder so ein gemeinsames Hobby, das kann ein Gerüst sein, was dafür sorgt, dass man überhaupt erstmal zusammenwächst. Aber das muss nicht für immer da bleiben, damit man zusammen bleibt, wenn man sich einmal gefunden hat. Ja, und ich denke, das kann man total gut auf Freundschaften übertragen. Also ich denke, so ist
genau,
das dann.
Genau, sehe ich, glaube ich, exakt genauso.
Ich glaube, da ist natürlich immer ein kleines bisschen Bedauern da. Also ich bedauere es auch immer noch, dass du nicht mehr so unglaublich intensiv im Fate-Fandom und Type-Moon-Fandom bist und dass ich mit dir nicht über den neuesten Type-Moon-Visual-Novel-Release reden kann. Oder ich kann mit dir darüber reden, aber du kannst nicht mehr so darüber reden wie vor einigen Jahren, weil du es halt selber nicht mehr so viel liest. Das ist dann natürlich ein bisschen schade, aber dafür reden wir dann halt über irgendwelche anderen Themen und irgendwelche anderen Sachen, die jetzt neu erschienen sind. Oder
ja,
was auch immer.
Und das heißt ja eben auch nicht, dass man nicht ab und zu mal auch den Blick zurückwagen kann.
Total. Ich fand diesen Fate In-Depth Talk unglaublich toll. Ja, ich hatte gerade irgendwie. Ach ja, genau, richtig. Das hätte eigentlich eher zu dem Thema mit der Identität gepasst.
Das macht nichts. Dann spulen wir jetzt einfach nochmal zurück.
Okay, Identität. Nein, ich wollte gerade sagen, ich hab ja am Wochenende mein Fate-Bonus-Content. Wir haben übrigens auch die Nana One Bonus-Time, wo wir über Anime reden, die nicht zwangsläufig aus der aktuellen Season stammen müssen. Da habe ich über Fate geredet vor kurzem und ich fand, das mit der Identität, das hat so unglaublich gut zu Fate gepasst und zu dem Thema. Ich finde, Identität spielt in Fate ja auch immer eine sehr, sehr große Rolle, weil es ist halt so, dass du als Teenie überhaupt erstmal deine Identität finden musst und dann nimmst du vielleicht auch eine Identität an, so wie Shiro in UBW ja Kiritsugus Wunsch, ein Held zu sein, übernommen hat und den hat er ja relativ unreflektiert übernommen und in UBW geht es ja ganz viel um die Auseinandersetzung mit, naja, mit dem eigenen Ich, mit den eigenen Zweifeln. Und mit dem eigenen, mit der eigenen Identität und bin ich überhaupt wirklich derjenige, der ich glaube zu sein? Und wenn ja, warum bin ich der? Kann ich hinter den Gründen immer noch stehen oder kann ich vielleicht sogar meine eigenen Gründe entwickeln? Und ja, darum geht es auch in Fate. Und da ist die Antwort ja ganz, ganz oft, oder am Ende von UBW ist die Antwort ja immerhin, ja, der bin ich. Aber ich habe meine eigenen Gründe dafür gefunden und habe vielleicht auch meine eigene Auslebung dieses Lebenswegs gefunden. Und ich glaube, das ist es so. Du entwickelst deine Identität und du nimmst die an und das ist auch erstmal ganz gut und richtig so. Zumindest wenn du jetzt nicht in irgendwelche, keine Ahnung, Nazi-Rocker-Gangs gerätst oder so. Aber als Cosplayer oder Anime-Fan nimmst du diese Identität erstmal an und dann bist du halt die Cosplayerin und dann machst du halt das, was Cosplayerinnen halt nun mal so machen und willst dabei sein und willst das sein. Und irgendwann nimmst du dir die Teile daraus, die dir gefallen, vermischt sie mit dem, was sich vielleicht auch noch anderswo in dir entwickelt
auch
hat.
Was du nur aus einer relativ komfortablen Position machen kannst. Wenn du dich sicher genug in deinem Umfeld fühlst, wenn du keine soziale Bestätigung suchst von anderen, irgendwie aus deiner Peer Group, nur dann kannst du ja im Grunde genommen sagen, ja klar, dann kann ich auch absolut zu mir selber stehen und so sein, wie ich eigentlich bin und mir so meine Rosinen da rauspicken. Wenn du eben nicht versuchst, dazu zu gehören oder so.
Auf jeden Fall. Deswegen, sucht euch euer Umfeld, reflektiert. Also das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man so ziemlich alles in seinem Leben auf eine gewisse Weise reflektiert. Ja. Und
Neuem eine Chance gibt,
ja.
Altem eine Chance gibt. Einfach überlegt, was will man eigentlich selber? Was erwartet man sich von
sich? Und sich auch, genau, was will man selber? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil da geht es auch darum, auch Dinge abstreifen zu können, von denen man merkt, okay, die will ich eigentlich
gar nicht.
Oder
das tut mir nicht gut, vielleicht auch.
Genau.
Weil das
eben
kann
auch
immer mal wieder vorkommen, dass man merkt, oh, warte mal, da vergaloppiere ich mich eigentlich gerade irgendwie in eine Richtung, die mir eigentlich gar nicht gefällt. So gefalle ich mir selber nicht. Weil ich glaube, dass, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass man sich am Ende des Tages immer selber im Spiegel ertragen muss. Und wenn man sich zu einem Menschen entwickelt, den man eigentlich selber blöd findet, dann muss man, glaube ich, überdenken, warte mal, da bin ich irgendwo falsch abgebogen, wie korrigiere ich das jetzt, sodass ich mich wieder mögen kann.
Genau. Und ich würde sagen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste für den Abschluss dieses Podcasts, bist du ein Mensch, den du mögen kannst momentan?
Ich? Ja. Ich finde mich ziemlich gut im Moment. Das klingt so blöd. Aber ich glaube, ich mag mich selber. Ich glaube, ich mag mich selber so gerne, wie ich mich noch nie gemocht habe. Und ich glaube, das macht mich auch so entspannt, dass ich sage, ja, dann halt nicht. Dann mache ich das halt jetzt so, wie ich Bock drauf habe. Dann mache ich das so, wie ich Spaß habe. Dann mache ich das mit den Menschen, mit denen ich Spaß habe. Und ich eben so viel Ruhe und Zufriedenheit aus mir und meinem Umfeld gewinnen kann, dass ich wenig eben von außen, wenig Input von außen dafür brauche, um glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Glück, das ich da erlebe. Und da bin ich sehr dankbar für.
Ja, und ich glaube, ich spreche da nicht nur für mich selber, sondern auch für unsere Zuhörerschaft, wenn ich sage, dass wir dir das von ganzem Herzen gönnen und dass wir dich sehr, sehr gern haben und dass wir wollen, dass du dich wohlfühlst und dass es dir gut geht. Und daher können wir auch mit einem einem verdrängten Tränchen akzeptieren, dass du jetzt erstmal das Contime-Mikro in die Box packst und in den Schrank stellst und es vielleicht von Zeit zu Zeit mal herausholst, weil es ja schon ein großer Gewinn ist, dass du zumindest redaktionell zur Verfügung bleibst. Und ja, ich möchte dir an dieser Stelle vom ganzen Herzen für die Zusammenarbeit danken. Wir haben richtig interessante Folgen aufgenommen. Es hat super viel Spaß gemacht, gemeinsam mit dir zu planen. Und ich glaube, dass der FIPI-Arc der Contime-Hörerschaft immer sehr positiv in Erinnerung bleiben wird. Und wer weiß, vielleicht hören wir dein Engelsstimmchen ja an irgendeiner Stelle nochmal wieder.
Ganz bestimmt, denn ich glaube, letztendlich geht es immer weiter. Ich bin ja noch nicht an dem Punkt, wo ich komplett aufhöre. Und ich werde mit Sicherheit auch nicht gerade nähen und Crafting und alles, was zum Kostüme machen dazu gehört, werde ich nicht an den Nagel hängen, solange ich nicht einen Arm verliere. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ja, besser Arm dran als Arm ab, denn ganz los werdet ihr mich wohl nicht. Den habe ich vorbereitet.
Das hoffen wir doch. Sehr schön. Ja, genau. Das heißt, liebe Zuhörende, wir machen uns von nun an in Retro-Style, machen wir uns zusammen eine gute Zeit. Natürlich mit vielen, vielen tollen Gästen, die hier noch auftauchen werden. Und Fipi meldet sich aus dem Hintergrund. Das heißt, wenn ihr meine Impulse lest, hört, die ich aus den Moderationskarten vorlese und so, dann hört ihr auch immer so ein bisschen Fipi mit. Ansonsten, falls ihr sagt, boah, ich kann nicht loslassen, ich will Fipi zumindest von Zeit zu Zeit nochmal auf meiner Instagram-Timeline sehen, dann könnt ihr @fipichen in eure Suchleiste eingeben und könnt ihr da auf ihrem Cosplay-Account folgen. Ansonsten.
Das stimmt übrigens gar nicht. Ja. Dann müssten sie fipi.exe auf Instagram eingeben.
Scheiße, stimmt. Fipichen hieß das ganz früher,
ja,
oder?
Nee. Ja, also ja, aber ich eigentlich immer, das ist meine E-Mail-Adresse. Ach du Schande, jetzt habe ich mich selbst gedoxt. Eigentlich wollte ich nur Fipi, aber das ist zu kurz. Fipichen war irgendwie schon belegt und deswegen musste ich da noch irgendwas ranhängen. Aber man braucht irgendwie 6 Zeichen oder sowas. Gefährliches Halbwissen. Egal. Fipi.exe, wenn ihr sehen wollt, wie ich nie was poste.
Das war natürlich jetzt eine Taktik von mir, weil dadurch, dass wir jetzt so kurz drüber geredet haben, haben sich die Leute erst recht dein Username gemerkt. Viel mehr, als wenn ich den nur kurz erwähnt
hätte. Du Genie.
Also ja, Fipi.exe, ja, Fipi.exe ist da natürlich der richtige Handle. Schnapp dir den Frosch aus der Luft und nimm deine seitlich blinzelnden Augen und deine gespaltene Ja, Fipi.exe, ne? ja, okay, komm, wir verschonen euch jetzt an der Stelle. Hört sehr, sehr gerne in den Anime-Podcast rein.
Erde.
Schaut beim Season-Stream vorbei. Genau, und an die Hohlerde.
Gleichzeitig.
Du gehst jetzt wieder zurück in die Hohlerde.
Genau,
das ist wahrscheinlich der Grund, warum du nicht weiter podcasten kannst, weil du in die Hohlerde
also mein Echsenmenschen-Mutterschiff hat auch angerufen. Die wollen ihren Roboter zurückhaben. Und als Marsianer kann ich ja dann nicht anders, als dem Ruf der Klingonen zu folgen.
Also ich denke, da haben wir alle vollstes Verständnis für. Gut, dann würde ich sagen, die menschlichen Teile dieses Podcasts sehen sich dann beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Tageszeit, was auch immer ihr gerade macht.
Macht's gut. Tschüss.
Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic, Upbeat, Stylish, Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.